Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode Auslaufen Podcast. Mein Name ist Felix Henschel.
Mein Name ist Max Torwöld und ich freue mich.
Auf. Nee, hör auf.
Okay, es kommt direkt Rant. Okay, es Leute, direkt, es geht direkt mit einem Rant los.
Es muss direkt raus, weil das Wochenende. Also jetzt haben sie mich verloren, komplett. Die Laufbubble, die Running Influencer. Max, ich bin. Vielleicht bin ich zynisch. Sicherlich bin ich alt und weiß und vielleicht auch total engstirnig, aber nachdem ich mir, glaube ich, einfach 99 Videos angeschaut habe zum Zone 2 Training, dann alle Videos von der Klassenfahrt der Running Influencer zu einem Red Bull Wattlauf Event, da war ich schon so ein bisschen vorgespannt, ne? Und dann schaue ich mir eine Running Influencer Laufstilanalyse an, wo ein Mensch da erzählt, wie die läuft. Und da wird aber einfach gar nicht drauf eingegangen, dass diese Person bergab läuft. Ah! So aus Coach-Sicht auch so ein bisschen war ich da, habe ich mir gedacht, es gibt es doch nicht. Leute, ey, alle zwei Wochen wird irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Zone 2, Double Threshold und so weiter und so fort. Und dann, und es zieht sich so durch, einfach diese Wahrnehmung im Internet wirklich, also. Es ist nicht böse gemeint gegen die Menschen. Ich glaube, es ist einfach das Internet und manche Leute lassen sich da teilweise zu Dingen verleiten, die vielleicht nicht ganz gut sind. Und liebe Gym Bros, eure Ultraläufer, es sind keine krassen Läufer. Die können gut Müdigkeit aushalten, die können gut repetitive Bewegungen aushalten, das stimmt auch, aber es sind bitte keine guten Läufer. Nein. Und du kannst auch nicht sagen, ich mache jetzt bei dem Backyard-Ultra mit und ich laufe gegen die krassesten Läufer Deutschlands. Nein, tust du nicht. So, man misst sich mit Leuten, die es aushalten, sich lange hintereinander zu bewegen, die zurechtkommen mit wenig Schlaf und das ist auch okay. Und ich könnte das auch nicht besser als die, als manche vielleicht. Und das ist auch eine Leistung, so, die kann man auch definitiv respektieren, das tue ich auch. Aber bitte, es ist eine andere Kategorie als das, was wirklich krasse Läufer und Läuferinnen sind. Und Max, da meine Frage an dich. Dich würde ich da zusehen. Wer 13, 10, 13,09 laufen kann über 5000 Meter, das ist schnell. So, ja, das ist krasses Laufen. Und jetzt bist du aber im Wettkampf mit sowas. Publicity ist wichtig. Views sind wichtig. Du willst einen geilen Sponsorenvertrag, du brauchst Geld, um schnell laufen zu können. Wo siehst du da deine Brand? Wie platzierst du dich da? Oder wie platzieren sich andere Läuferinnen und Läufer? So, eine Smiller-Kolbe macht jetzt einen Podcast zumindest, ne? Karl Bebendorf hat einen YouTube-Kanal. Running Gags machen das. Aber halt alles in einer so geringen Schlagzahl. Ey Leute, liebe Läufer, liebe Läuferinnen, die ihr die Runden um die Bahn dreht. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen zusammenrücken. Wir müssen uns mal ein bisschen Space wieder zurückerobern, ja? Weil es nimmt einfach langsam Überhand. Und das kann einfach nicht so. Max, was ist da los? Tick ich falsch?
Ich lieb's, dass wir hier erstmal 3 Minuten mit einem kompletten Rant in das Ganze reinstarten. Das gefällt mir schon mal sehr gut, Felix. Da haben wir den Ton schon mal gesetzt für die Folge. Neben allen Positiven, über das wir reden können, hier erstmal schön so reinzustarten. Du hast gerade 1000 Dinge angesprochen. Ich weiß gar nicht, wie und auf was ich reagieren soll. Was Fakt ist, ist, es gibt einfach zig verschiedene Formen von Entertainment. Sollte man jetzt seine Laufanalyse irgendeiner Running-Influencerin anvertrauen oder einem Running-Influencer, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Fakt ist ja trotzdem, und das ist, glaube ich, das, worauf, wenn du jetzt auf mich als Läufer abziehst, wir uns irgendwie konzentrieren müssen, die Leute schaffen es, ihre Geschichten zu erzählen. Sei es der normale Running-Influencer, sei es der Ultraläufer oder sonst irgendwas. Die schaffen es, nahbar zu sein bei den Menschen. Und die schaffen es, Geschichten zu erzählen. Und da müssen wir irgendwie gucken, wie wir da langfristig mithalten. Hatten wir, glaube ich, ja schon öfter mal besprochen. Das ist vielleicht als Influencer ein bisschen einfacher, weil du eben mehr Zeit auch hast, um diesen Content zu produzieren oder einen anderen Fokus zumindest auf den Content legen kannst, als jetzt ein professioneller Athlet, dessen Trainingseinheit wichtiger ist, dass sie kontinuierlich stattfindet, der mit Regeneration und anderen Themen vielleicht dann doch auch ein bisschen mehr ausgelastet ist. Also das kann man nicht 1 zu 1 vergleichen. Trotzdem können wir uns über alles beschweren und aufregen, dass es Kacke ist. Und ihr kennt mich, glaube ich, mittlerweile auch gut genug. Ich hätte da auch gern die Leistung mehr im Vordergrund. Das ist das, was mich begeistert. Aber so funktioniert die Welt nicht mehr hundertprozentig. Und das ist einfach so. Das muss man akzeptieren. Da kann man noch so sehr gegenarbeiten. Aber damit wird man den Sportart auch nicht voranbringen. Und das muss unser aller Ziel sein. Das muss bei Athleten ankommen. Und ich mach's ja auch nicht super, weil es mich dann teilweise auch belastet, irgendwie die eigene Geschichte zu erzählen über Social Media, über Podcasts, über YouTube-Kanäle, über Kooperationen vielleicht auch, outside of the bubble, über Twitch, über sonst irgendetwas. Daran können wir, glaube ich, alle gemeinsam ein bisschen arbeiten und ich hoffe, dass sich da auch Leute finden. Ich meine, wir probieren es ja schon so ein bisschen mit dem Podcast, mal gucken, wie es dann weitergeht, wenn ich dann auch mit der Karriere irgendwann durch bin. Aber ich glaube, es braucht einfach Leute, die den Athleten, Athletinnen auch helfen, diese Geschichten zu erzählen. Ein Beispiel zum Beispiel, was man jetzt gerade sieht, einfach nur, weil ich da nah dran bin. Ein Freddy Ruppert probiert jetzt auch mehr auf Instagram zu machen. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber so die letzte Woche seit St. Moritz merkt man schon, dass Freddy da gerade versucht, schon mal ein bisschen was Neues aufzuziehen. Der hat da, soweit ich informiert bin, einen Freund an seiner Seite, der ihn da halt auch contentmäßig mega unterstützt mit dem Produzieren und auch mit dem Schneiden. Und sowas brauchst du halt, weil auch ein Freddy würde das alleine wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber wenn du da so jemanden hast, der dich unterstützt, dann ist es der Weg, den wir gehen müssen. Und ich glaube, da sind sowohl die Verbände gefragt, als auch die Athleten und ihr Umfeld selber, als dann auch Medienschaffende wie wir, wenn man das so sagen soll. Und Da muss es hingehen, dass die Gym Bros, wie du sie eben genannt hast oder sonst wer, halt auch sehen kann, hey, das ist schnelles Laufen, so das, was wir machen und nicht was da ihre Vorbilder oder ihre High Rocks Kollegen oder sonst was auf die Messehalle stellen, wenn man das jetzt mal in High Rocks Terms ausspricht.
Ja, genau. Also ich glaube auch, man merkt so richtig, wie die Persönlichkeiten irgendwie in unserem Sport, habe ich das Gefühl, einfach komplett überrollt wurden von diesem Hype. Ne? Also ich meine, schau, es gibt schon so einen Lauf-Hype, es gibt einen Ausdauersport-Hype. Gott und die Welt fährt jetzt Rennrad und so. Da sind ja auch Leute bestimmt mit dabei, die es auch crazy fänden, zu sehen, wie schnell ein Mo Abdellahi läuft, wie schnell eine Nele Wessel läuft. So, ne? Aber wenn es uns halt nicht gelingt oder dann so den jeweiligen Sportlern nicht gelingt, da auch sich Platz zu schaffen und sich den Platz zu nehmen in der Öffentlichkeit, ja, dann ist es halt auch schwierig. Also, ne? Und das finde ich einfach so ein bisschen verblüffend und das finde ich einfach so schade. Und ich frage mich so ein bisschen, woran es liegt auch. Ob es wirklich so nur in Anführungsstrichen die Ressourcen sind. Natürlich muss man auch irgendwie so ein bisschen die Persönlichkeit dafür mitbringen, aber dass man Bock hat, in die Kamera zu sprechen, ist mir alles irgendwie, also macht alles irgendwie Sinn. Aber du hast es ganz am Anfang gesagt, es ist halt, es gibt verschiedene Formen von Entertainment und letzten Endes darf man auch nicht vergessen, Leistung hin oder her. Trotzdem, was wir machen, ist unterm Strich Entertainment. Ne? Also, wenn sich das niemand anschauen würde zur Unterhaltung, was wir da machen, dann wird es das auch in der Form nicht geben. Ne?
Ich glaube, weil du gerade zum Beispiel Mo angesprochen hast, ich glaube, dass es gibt die Leute, die sich für die Leistung interessieren und die Leistung krass finden. Ich glaube, das sind aber nicht die aus dieser Hype-Bubble, die gerade da ist. Ich glaube nicht, dass das diese ganzen Running-Club-Leute sind, dass es die ganzen Radfahrer sind. Dass diese Welle, die interessiert, glaube ich, nicht, ob ein Mo Abdellahi 12:54 läuft oder ob irgendjemand anders 13:30 läuft oder ob irgendjemand 14:10 läuft. Das ist für die alles gleich schnell. Und für die geht's darum, eine Story zu haben und einen Charakter zu haben. Und da ist ein Aushängemerkmal deine Leistungsfähigkeit. Das ist ein Spielball, den du nutzen kannst, um dich selbst darzustellen. Und Mo wird immer, wenn man jetzt Mo nimmt, einfach als Beispiel, der wird immer seine Fans haben und seine Leute, weil es gibt immer ja auch noch genug Leute, die an Leistung interessiert sind und die das faszinierend finden und die einfach ein Fan davon sind, weil er bei Weltmeisterschaften, bei der Diamond League so super gut performt. Aber wenn du es jetzt komplett aus dieser, wir wollen den Sport weiterentwickeln und in andere Bereiche reinbringen, Sichtweise betrachtest, dann ist es halt eigentlich eine Katastrophe, dass unser absoluter Topstar überhaupt keinen Content macht. Also der hat ja jetzt mittlerweile wieder Instagram, aber das sind ja ein, zwei Posts, die sind immer auf ein Rennen bezogen, aber du kriegst ja von Mo nichts mit, so okay, in Anführungszeichen.
Und das kriegst ist du direkt den nächsten Rant. So, weißt du, wer meiner Meinung nach da in der Pflicht ist? Ich weiß nicht, in seinem Fall Cologne Athletics oder ist es Frankfurt Athletics?
Sorry. Cologne.
Cologne. So, aber wenn du sagst, du machst hier ein Franchise, Riesending, dies, das. Ja, aber denk doch weiter. Also es kann doch nicht da aufhören zu sagen, die Marke sieht gleich aus und das Logo ist gleich auf dem Shirt. Du hast solche Topstars unter Vertrag in deinem Konglomerat an Vereinen. Warum finden die nicht statt? Wo ist da der Unterschied zum Dorfverein, wo der halt durch Zufall einfach landet, der Weltklasseläufer, weil er halt da wohnt? Da ist doch kein Unterschied in der Außendarstellung. So, und wenn du dann auch noch sagst, ja, wir haben Geld, wir haben Geld, wir haben Geld, und das soll gut ankommen und es soll sogar vielleicht sich lohnen, da muss ich doch überlegen, hey, wie finde ich denn im Internet statt? Wo komme ich denn, wo gucken denn Leute hin? In Dresden waren 10.000 Leute, aber wie viele Leute interessiert denn der Sport? Und dann geht's da auch nochmal eins weiter, um nochmal zu dem zu kommen, was du sagst. Klar, gibt's auch so PDF-Ergebnislisten-Fans, aber jeder Mensch geht doch bei einem Ergebnis mehr mit, ist mehr interessiert, guckt genauer hin, wenn irgendwie die Emotionen da sind. Und wenn die Emotionen da sind, dann glaube ich, dass da auch ganz viele in dieser Hype-Blase, die so aufgeblasen ist, dann glaube ich, dass da schon auch viele Leute sind, die dann einen Unterschied wissen, was bedeutet eine 12,55 und was ist eine 13,15 wert. Ich glaube, das ist einfach eine Frage. Du hast schon recht, ne? Also top-down, es ist schon klar, wenn da kein Sportler da ist, der irgendwie Emotionen zieht, der Leute mitnimmt auf die Reise und der denen das erklären kann, was da die Unterschiede sind. Klar, dann interessiert es niemanden. Aber ich glaube nicht, die Leute interessiert es nicht, weil aus irgendwelchen Gründen da kein Interesse dafür ist, sondern ich glaube, weil es ihnen nicht erklärt wurde, weil die Unterschiede nicht klar herausgearbeitet werden. Aber ich glaube, das ist schon möglich, auch zu schaffen.
Es ist auf jeden Fall möglich zu schaffen. Das Problem ist, dass es halt oft ein Invest-Thema auch ist, einfach, weil theoretisch, also meine Ideallösung dafür ist, entweder du bist ein Athlet, der selber Bock hat, das voranzupushen. Nehmen wir einen Marc Tortell zum Beispiel, der macht das ja super gut, der ist ja eh da auch mit Influencer-Verträgen so ein bisschen ausgestattet, ist dann vielleicht nochmal was anderes, aber der kann das so, der kann sich da auch selbst vermarkten, der kann selbst Content kreieren, perfekt. Und wenn du das aber nicht kannst, und ich würde mich zum Beispiel, was jetzt so Instagram-Real-Content angeht, würde ich mich da auch dazu zählen als jemand, der das einfach nicht so von sich aus, das ist jetzt nicht das Natürlichste auf der Welt. Ich find's irgendwie komisch, jetzt selber einen Vlog zu drehen oder mich die ganze Zeit in eine Kamera zu reden oder so. Ist jetzt nicht das, was mir so ganz natürlich kommt. Und ich mach's ja auch nicht so oft. Ich habe Phasen, wo ich's mache, aber ist ja jetzt keine Regelmäßigkeit oder so vorhanden. Es muss dahin gehen, dass Athleten sich selber als Marke, als Unternehmen sehen und dazu brauchst du ein Content-Management, ein Content-Creator-Management oder sonst was eigentlich an deiner Seite. So, Gesa oder Alisa haben das ja zum Beispiel mit Dynafit. Nicht Dynafit, Junge, was?
Feindefit. Ja, aber Feindefit. Macht ihr die auch selber, oder? Also ich kann sein, dass jemand das schneidet oder so, aber die spricht selber rein und das macht schon viel aus, ne?
Genau, aber die hat im Hintergrund jemand, der ihr sagt, was sie machen soll und was funktioniert wie sie es aufbaut und was wichtig ist und dass diese Reels kommen sollen. Und da hat sie, glaube ich, schon einen sehr, sehr guten Support dahinter. Ja, und da kann man auch immer an Alisa kritisieren, was man möchte. Die hat da mit Feindefit und ich glaube, Marcel heißt derjenige, der das macht dahinter, hat die einfach jemanden, und Gesa ist ja da auch, die wissen, wie Social Media funktioniert.
Ja.
Punkt. Ja. So. Und ich glaube, als Athleten ist es ja immer noch so, du hast halt deinen Athletenmanager, der halt deine Verträge macht und deine Rennen macht. Und du brauchst da eigentlich noch jemanden. Und da kann man sich schon aus dem Influencer-Management-Bereich, aus dem Streamer-Management-Bereich, glaube ich, schon was abgucken und da Leute ins Boot holen, die da einen helfen. Probleme sind halt wieder die Kosten. So, weil kann ich jetzt mal eben 5.000 bis 10.000 Euro da rein investieren? Schwierig, dann kann ich mir vielleicht wieder ein Trainingslager nicht leisten. Das ist halt so das, worüber man dann immer gucken muss. Und da haben natürlich Athleten wie dann eine Gesa oder wahrscheinlich jetzt dann auch Freddy halt einen Vorteil, weil die die Ressourcen haben, um das, sage ich mal, mit einem guten Gewissen zu investieren. Und dann bringt das auch...
Ja, oder du verhandelst es halt in deinem Vertrag so, dass du halt sagst, okay, jetzt einfach nur mal irgendwelche Zahlen sagen, wie du sitzt am Tisch mit Ausrüster X und der sagt, ja, wir zahlen dir 50.000. Und dann sagst du, ja, das klingt eigentlich alles gut, aber lass doch 60.000 machen. Aber die extra 10.000 sind zweckgebunden an Videografen und solche Sachen. Und man einigt sich auf einen Output-Scope, so, ne? Ja.
Wenn du in den Bereichen bist, kannst du das machen. Also das sind die Vertragsbereiche, wo ich sage, ab da glaube ich, dass es auch funktioniert und easy funktioniert. Du redest halt von den Vertragsbereichen, wo es schwierig wird, ist so dieses... Ich habe einen Vertrag, ich bin zwar Profi-Athlet, aber krieg so 10 bis 20.000 im Jahr. Weil dann brauchst du das Geld halt wirklich, um deine Miete zu zahlen. Ja. Wenn du nicht im Kader bist, je nachdem, wie die Situation ist, um deine sportlichen Sachen erstmal zu bezahlen und hast da eigentlich gar keinen Puffer. Wenn du in dieser 50-plus-Vertragsrange bist, dann sollte das eigentlich jeder mit reinschreiben. Aber wie gesagt, es ist ein immer wiederkehrendes Thema. Wir werden da sicherlich in Zukunft auch mal gucken, wie wir unterstützen können oder unseren Beitrag leisten können. Probieren wir so oder so schon mit dem Podcast und mit allem anderen, was wir machen. Aber lass uns doch vielleicht mal zu schöneren Themen kommen, Felix, weil wir jetzt hier eine Viertelstunde erstmal gerantet haben.
Ja, ist genau, für dich zu meinem okay? Training meinst du, ne? Wollen wir kommen?
Ja.
Genau, wir kommen zu meinem Training und auch mit zum Partner der heutigen Folge. Das ist mein Trainingsupdate ist präsentiert von Feels Like, weil es lohnt sich wirklich wieder, dass ich mir mal richtig schön die Waden eincreme. Die werden bei mir immer ein bisschen fest und mittlerweile, ich sag's wie es ist, die Achillessehnenprobleme, die habe ich hinter mir gelassen. Die sind noch so ein bisschen im Rückspiegel. Also ich darf nicht zu oft in den Rückspiegel gucken, glaube ich, sonst sind die auch wieder da. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein jetzt beim Wiedereinstieg. Aber ich habe tatsächlich einen Dauerlauf gemacht. Dauer begrenzt, Laufjahr, glaube ich, 4,11 war die Average, 4,5 Kilometer. Alter, ich habe richtig Muskelkater bekommen. Aber diese Woche habe ich schon einen Running Streak. Heute ist Dienstag, gestern am Montag bin ich gelaufen, heute jetzt noch nicht, aber mache ich vielleicht noch. Wie viele Kilometer hast du die Woche schon, Max? Sag doch mal.
Ich habe die Woche genau 16 Kilometer. Ich habe auch
warte. Heute ist Dienstag, du hast schon 16 Kilometer.
Ja, aber ich habe auch nur einen Ein-Tages-Streak. Also tatsächlich war ich letzte Woche, nachdem ich ja in Zürich nicht pacen durfte, kommen wir gleich nochmal zu. Dann kommt mein Rant. Aber auf jeden Fall.
Ich habe gehofft, dass du nicht laufen warst. Toll, ich habe 6,5 Kilometer. Danke.
Letzte Woche war ich nur einmal laufen. Das war jetzt so ein bisschen meine Off-Woche. Und ich habe irgendwie mir gesagt, jetzt hier am Montag, ich muss, wenn ich jetzt 2 Wochen raus bin mit der Kühlmeile, dann ist genau das, was ich nicht wollte, dass sich richtig katastrophal anfühlt. Deswegen versuche ich mich noch heute bis Freitag, bis zum Wochenende irgendwie zu zwingen, jetzt noch 5 Tage zu laufen. Dann haben wir Kühlmeilen-Wochenende, das wird wahrscheinlich eh schwierig mit laufen, das ist dann ja, aber okay. Ja. Und danach geht's dann wieder richtig los, auch für mich. Aber ich glaube, dass jetzt diese 5 Tage, Montag bis Freitag, extrem wichtig sind für mein Gefühl dann danach. Weil so 6 Tage nichts machen und 2 Wochen nichts machen, ist so ein erheblicher Unterschied. Deswegen habe ich mir aber gestern Abend, weil sich schon nach einer Woche auch alles scheiße angefühlt hat, auch Feels Like, ich habe es eben für die Video-Gucker in die Kamera auch gehalten, Feels Like draufgeschmiert. Ihr könnt da mit dem Code Auslaufen 10% sparen auf das Ganze. Einfach ausprobieren, gibt auch eine Zufriedenheitsgarantie, sofern ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Also probiert das gerne mal aus. Und bevor du, Felix, mit einer Rant in die Folge angefangen hast, wollte ich eigentlich damit starten, dass wir Diamond League-Sieger sind. Und ich habe die Grafik schon vorbereitet. Sobald ich Frederik Rupert in irgendeinem Workout schlage, dann mache ich mir mein Diamond League-Sieger-Besieger-T-Shirt.
Ah, stark.
Das wird kommen auf jeden Fall. Muss halt mir ein Workout raussuchen, muss ich mal mit Isabel reden. Ein Workout, wo ich es auch schaffe, ihn zu besiegen. Also auf jeden Fall keine Schwelle oder so. Aber das T-Shirt wird kommen und ich glaube, das absolute Highlight vom Diamond League-Finale aus Läufersicht. Ich meine, Julian Weber hat auch gewonnen im Speerwurf, das war auch krass. Aber dass wir da einen deutschen Läufer haben, der die gesamte Diamond League gewonnen hat, ist absolut crazy und einfach nur Chapeau und Hut ab vor Freddy Rupert.
Ja, auf jeden Fall. Also richtig, richtig krass. Hat mich richtig gefreut, die Bilder zu sehen. Und ja, Kudos an Freddy.
Hast du damit gerechnet, Felix? Hast du damit gerechnet? Hast du das Rennen geguckt? Warst du live dabei?
Nee, live nicht. Ich habe es mir dann real live angeschaut. Habe ich damit gerechnet? Ich war so vorsichtig optimistisch. Ja, so würde ich sagen. Aber und dann, ja. Aber als Freddy dann schon auch selber so ein bisschen das Heft in die Hand genommen hat, da war ich dann eigentlich schon, da war ich dann schon eher positiv, dass es ein gutes Ende haben wird.
Ja, ich habe die letzten Tage so ein bisschen gemerkt, es ist für mich ein bisschen schwierig, das so auf das richtige Hype-Level zu bringen, diesen Sieg, weil es ist der erste Europäer, der das Diamond League-Finale über 3000 Meter Hindernis gewonnen hat. Gab es vorher noch nie. Man müsste jetzt wirklich mal zurückgucken, ob wir überhaupt schon mal jemanden hatten, einen deutschen Läufer, der die gesamte Diamond League-Serie gewonnen hat. Also das ist ein richtig, richtig großer Erfolg. Also auch für alle, die sich mit Diamond League und so nicht auskennen. Hinter Weltmeister, Europameister werden, ist der größte Erfolg, den du haben kannst in der Leichtathletik. Okay, jetzt kann man darüber diskutieren, einen Weltrekord zu laufen oder so, ist natürlich wahrscheinlich oder ist nochmal höher als ein Diamond League-Sieg, aber tendenziell ist es einer der größten Erfolge, die du haben kannst. Du musst dich erstmal qualifizieren für dieses Finale, du musst gut genug sein das ganze Jahr über, um überhaupt dabei zu sein, und dann musst du das Ding gewinnen. Natürlich wissen wir auch, El Balkali, der Olympiasieger, war nicht da im Finale, das hätte dann natürlich nochmal eine andere Wertigkeit, auch Lametscher Girma war nicht da. So, das sind die beiden, wo man sagen muss, ja, die hätte man schon gern da gehabt, aber die beiden haben gefehlt. Danach ist eigentlich keiner, wo du jetzt sagst, okay, da würde man jetzt vermuten, dass es schwierig für Freddy gewesen wäre. Für mich aber, der das jetzt ja in St. Moritz wieder mitbekommen hat und er das ganze Jahr so nah an Freddy dran war, habe ich mir diese Startliste angeguckt, habe gesehen, okay, El Bakali und Lametscher Girma sind nicht dabei, weiß, wie Frederik trainiert hat, wusste auch, wie mental er drauf war. Und für mich war das ein Pflichtsieg jetzt fast am Ende. Also das klingt jetzt komplett bescheuert. So, das musst du natürlich auch erstmal machen. Aber meine erste Reaktion, so sehr ich mich gefreut habe und wusste natürlich, was das für ein Achievement ist, war so, ja okay, ich habe ja schon eigentlich von dir erwartet, dass du das Ding gewinnst. So, weißt du, was ich meine? Aber es ist trotzdem ein riesiger Erfolg. Und man muss sagen, ja auch eine unglaubliche Saison. Klar, bisschen Makel, deutsche Meisterschaften, aber die zweitschnellste Zeit des Jahres stehen zu haben, diesen wahnsinnigen deutschen Rekord, ein Diamond League-Finale zu gewinnen. Und was ich extrem cool fand, wieder zu sehen, das ist auch der Vergleich irgendwie zu den deutschen Meisterschaften so ein bisschen. Er war ja vorne mit Edmund Serem, der Zweiter geworden ist mit dem Kenianer. Und dann ist so 800 vor Schluss das Tempo so ein bisschen eingeschlafen wieder. Also die hatten so eine kleine Lücke, dann hat es sich wieder ein bisschen zusammengezogen und in dem Moment ist Freddy von selber aus gegangen. Und das war auch keine vorherige Absprache oder sonst was. Er hatte selber einfach dieses Selbstbewusstsein zu sagen, okay, hey, ich nehme das jetzt in die Hand, ich laufe das jetzt von vorne. Und ich glaube, wenn wir von oder über Freddy reden, habe ich ja auch schon öfter mal so ein bisschen durchklingen lassen, es ist bei vielen Sachen noch dieses Mentale und auch dieses taktisch-Mentale, um bereit zu sein, jeden in der Welt zu schlagen. Und das hat er richtig gut gemacht in Zürich. Und ich glaube, das ist auch das größte Takeaway Richtung Tokio für ihn, dass er das da wieder auf der Ebene so vom Kopf her und vom Selbstvertrauen her gezeigt hat. Weil, dass er das läuferisch drauf hat, das hat man ja jetzt oft genug dieses Jahr schon gesehen. Sei es eben Rabat oder sei es Turku. Und das wird auch, wir machen nächste Woche ein großes WM-Preview, aber das wird auch der Schlüssel, glaube ich, sein zu dieser Weltmeisterschaft, dass er selbstbewusst genug ist, um im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn er sich dann komplett ausbelastet kriegt und seine Form und seine Leistungsfähigkeit auf die Bahn bekommt, dann ja, man weiß nicht, was gegen El Bakali und Girma passiert, aber bei allen anderen hat er mittlerweile gezeigt, dass er die an sich schlagen kann, wenn er einen hundertprozentigen Tag erwischt.
Ja, also ich glaube, für alle, die vielleicht nach der deutschen Meisterschaft so ein bisschen überlegt haben, oh, wie das werden könnte bei der WM. Ich glaube, jetzt hier in Zürich haben wir die Blaupause gesehen, wie Freddy zu einer Medaille kommt. Also würde ich auch sagen, mach Copy-Paste und dann ist da mindestens Bronze bei. Klar, kann auch einfach sein, wenn jemand dann halt auf Weltklasse, auf Weltmeisterschaften-Niveau noch neben dir ist, kannst du auch mal straucheln noch am Hindernis und solche Sachen. Ne? Also das war jetzt so die einzige Sache, wo ich sage, vielleicht mit einer WM noch nicht so ganz zu vergleichen, weil es doch dann auch einfach ziemlich frei war zum Laufen. Aber ja, also ne, würde ich auch sagen, ne, sollte doch jetzt Selbstbewusstsein auch eben in diese taktische Variante gehen. Und ich denke, auf den 200-Meter-Kick wird das nicht ankommen lassen.
Also ich glaube, die Traumvariante für ihn, und ich glaube schon, dass das passieren kann, ohne da jetzt zu sehr schon reinzudriften, ist aber, dass einfach El Balkali und Lametscher Girma, ne, El Balkali will auch nicht, dass es ein 200-Meter-Endspurt gibt. Und wenn El Balkali irgendwann geht und das auf eine 8:00 gelaufen wird, dann wäre das die perfekte Variante, weil dann ist es wieder Rabat ähnlich. im Idealfall, selbst wenn es ein nur schneller letzter Schlusskilometer ist, solange es nicht die letzten 400 sind oder so, dann wird sich da schon was lösen. Und in der Situation, glaube ich, hat Freddy dann auch alle Möglichkeiten. Ich möchte dann auch nochmal betonen, wenn man sich das so anguckt, ne? Freddy gewinnt in 8:09 vor dem Kenianer Edmund Serum. Der Drittplatzierte ist nur eine 8:14 gelaufen. Also die haben die schon deklassiert da am Ende. Ich war auch ein bisschen schockiert, wie schlecht in Anführungszeichen die anderen da waren bei einem 8:09er-Rennen. Und man muss ja sagen, jetzt tu Karl in dieses Rennen mit rein. Dann haben wir die Chance, da 1-2 in einem Diamond League-Finale zu gehen oder zumindest 1-3. Also schlechter als Dritter wäre Karl aus meiner Sicht niemals geworden in diesem Rennen, trotz der Leistung in Brüssel. Aber ich bin überzeugt davon, dass er da mindestens Dritter geworden wäre. Und das ist einfach richtig cool zu sehen. Wir hätten theoretisch unsere 4 Startplätze für die Weltmeisterschaft. Also es hätten sogar Niki Buchholz und Felton Schneider jetzt mitfahren dürfen, weil Freddy eine Wildcard bekommt als Diamond League-Sieger.
Ah, okay.
Also wirklich bitter, dass dann jetzt, also noch mal bitterer, dass Felton verletzt ist. Er hätte natürlich die Norm laufen müssen, aber wenn Felton die Norm gelaufen wäre, und ich glaube auch, dass er genau wie Niki in diesem Ordegame-Rennen die Norm geknackt hätte, dann hätten wir sogar 4 Leute da sehen dürfen. Bisschen verschwendete Wildcard jetzt irgendwie, aber ja, hervorragendes Ergebnis von Freddy, macht auf jeden Fall richtig Laune. 15 Meter der Männer, nächster Deutscher, Robert Farkin, der war danach nicht so zufrieden. 9. Platz, 3:31, 3:0. Alarmglocke, keine Alarmglocke. Ich will mal deinen Take hören.
Boah. Nee, Alarmglocke eh nicht. Sorry, ja.
Du hast keinen Take. Okay, ich geb einen Take.
Ich meine, Robert hat doch geschrieben, ja, irgendwie bad day to have a
bad day.
Ja, Punkt. Kann man sagen.
Ja, er war danach auch im Interview wieder recht selbstkritisch. Ich glaube, es war sicherlich nicht das, was er haben wollte. Ja, so. Okay. Und wenn du diesen 9. Platz siehst, und wenn du sagst, dein großes Ziel ist das Finale, dann hat man jetzt auf jeden Fall gesehen, okay, dieses Finale bei der WM wird auf jeden Fall kein Selbstläufer. Einfach weil das Niveau auch so eng beieinander ist und weil es auch einfach so hoch ist über die 1500. Er wollte es selber nicht als Ausrede nutzen. Es ist aber schon eine Erklärung. Er ist erst kurz vorher aus Boulder rübergeflogen für dieses Diamond League Finale. Und ich glaube, die Vorbereitung und den Fokus und die Ausgeruhtheit auch, die er haben wird auf dieses Rennen in Tokio, wird nochmal eine ganz andere sein.
Ja, also das habe ich mir auch schon gedacht, dass das was ausgemacht hat. Als wir darüber gesprochen hatten und du meintest, ja, der fliegt jetzt dann rüber. So, boah, ey, nach Zürich fliegen aus Boulder. Also es ist halt komplett trotzdem, wie du es drehst und wendest die Welt. Das ist ein Transatlantikflug. Da sitzt du ein paar Stunden im Flugzeug. Dann bist du noch ein bisschen am Flughafen und hin und her. Also ja, das ist schon jetzt nicht optimal, ne? Also ich finde, das darf man schon mit berücksichtigen. Und ansonsten, wie du gesagt hast, ich glaube, um ins Finale zu kommen, musst du halt in der Lage sein, eine 3:29 in den Beinen zu haben, mindestens, und dich halt taktisch schlau anstellen. Und ich traue beides Robert zu, nach wie vor. Also es hat jetzt an dem Rennen auch nichts geändert.
Ja.
Glaube ich, dass er unter 3:30 laufen kann? Ja. Glaube ich, dass er eigentlich taktisch die richtigen Entscheidungen auch treffen kann? Ja, glaube ich auch. Also so von daher, nö, ich bin ganz, ganz gute Dinge, dass wir ihn da im Finale sehen.
Auf jeden Fall. Ich sag nur, es ist halt über 1500 wirklich ein schwieriger Weg ins Finale. Und das muss man einfach auch auf dem Schirm haben, dass es auch eine Variante geht, wo Robert würde es wahrscheinlich dann selber nicht sagen, aber wo er auch ein gutes Halbfinale läuft und nicht ins Finale laufen kann. Mhm. Das kann passieren. Aber ja, ich glaube auch, dass man da jetzt nicht zu viel reininterpretieren sollte. Die großen News so ein bisschen auf Weltebene aus diesem 1500-Meter-Rennen war, dass Niels Laros, der junge Niederländer, U23 Doppelmeister, 805.000 Meter, hat ja schon in Eugene die Diamond League gewonnen. Der ist jetzt auf einmal, ich weiß nicht, würdest du sagen, Top-Favorit auf Gold?
Boah, die Zielgerade sah schon krass aus, ne? Also da hat er schon echt nochmal einen guten Meter gemacht und es sah auch so entspannt aus, ey. Das ist irgendwie crazy. Top-Favorit, ich meine, Jakob Ingebrigtsen hat ja gesagt, er läuft. Er meinte ja, can't be that difficult. Also von daher.
Aber wenn du siehst, wie Laros jetzt in Eugene eine Goose stehen hat lassen, in Brüssel hat er alle komplett stehen lassen auf den letzten 100 und jetzt in
ist
Zürich
er schon
hat er
Quatsch
auch
gelaufen?
Ja, jetzt in Zürich.
War der jetzt Zürich?
Ja, er ist Dritter geworden, Coach. Aus meiner Sicht, Jakob ist halt die Frage, wie fit er ist, darf man nie ausruhen, aber wenn man jetzt sich Paris, Olympia ein bisschen anguckt, ist jetzt nicht so, dass ich einen Jakob über einen Nils Larros stellen würde. Aus meiner Sicht ist Cole Hocker noch so ein bisschen der X-Faktor, darf man ja nicht vergessen, wer hier der Olympiasieger ist und dass der auch einen sehr, sehr krassen Kick hat. In Eugene sind die schon gegeneinander gelaufen, aber da war Cole Hocker, weiß man ja auch, ist wirklich dann noch fit zur Meisterschaft in der Regel. Mhm. Aber der ist auf jeden Fall mit einem Ingebrigtsen, mit einem Hocker, mit einem Kerr, mit einem Kovic. Da ist Nils Larros jetzt voll vorne mit dabei, weil das ist wirklich, muss man sich ja auch mal überlegen, ein Feld, was so dicht ist die ganze Zeit, auf so einem hohen Niveau, jetzt dreimal auf den letzten 100 so zu rasieren, das ist schon crazy. Mhm. Also das machst du halt auch nicht mal eben. Also, dass du dann da einfach mal eine Sekunde besser bist auf 100 Metern am Ende, das passiert nicht so oft. Also, es ist schon herausragend, was er macht.
Ich hätte jetzt noch zwei Nachfragen, aber ich würde sagen, da so ganz tief einsteigen, machen wir dann nächste Woche, wenn wir wirklich in die Preview gehen.
So ist es. Jared de Goose hat es nicht geschafft zur Weltmeisterschaft, sah so ein bisschen müde aus, 3:30 gelaufen, nur Siebter geworden. Das Star-Takeaway, 800 der Männer, hat Vagnoni knapp vor Max Birken gewonnen, 1:42. Werden wir auch nächste Woche previewen. Aber da kannst du, glaube ich, auch ganz, ganz schwierig voraussehen, wer das Ding gewinnt. Josh Howey hat sich auch nicht qualifiziert. Und dann kommen wir noch kurz, bevor wir zu den Frauen kommen, zum nächsten Deutschen. Mo Abdellahi, über 3000 Meter am Start, wird Vierter in der 7:37:31. Und das ist auch wenn da auch einige abgesagt haben, ist trotzdem auch ein herausragendes Ergebnis, dass ein deutscher Langstreckler Vierter bei einem Diamond League-Finale wird. Also überhaupt sich dafür erstmal zu qualifizieren, ist schon wirklich herausragend gewesen. Und dann, wenn man sich einfach nur das mal anguckt in ein paar Jahren und sagt, Mo ist in der Diamond League-Saison Vierter gewesen am Ende im Finale, ist es wirklich ein Ergebnis. Das könnte dauern, bis da irgendwer wieder hinkommt und ist wirklich schon sehr, sehr stark.
Ist sehr, sehr stark. Ehrlich gesagt, was mich mehr überrascht hat, weiß nicht, ob das für dich klarer war als für mich, wahrscheinlich schon, aber mich hat überrascht, dass einfach Jimmy Grissier, der Grant Fischer und Andreas Almgren auch so stehen lässt. Und wer halt dann da noch dahinter kam. Aber wenn man sich jetzt schaut, was hat er denn Jimmy Grissier über 5000 stehen? Was hat er denn stehen dieses Jahr?
Der ist in Monaco auch Rekord gelaufen. Ich würde sagen, eine 12:51 oder so aus dem Kopf heraus.
Ja, aber das ist nochmal 6 Sekunden langsamer als Fischer und Almgren ungefähr.
Ja, man muss jetzt erstmal sagen, bei dem 3000-Meter-Rennen, dann gehen wir doch rein in den Rand. Also es ist, wie man es ja vielleicht hätte vorhersehen können, ein langsames Rennen geworden. Das heißt, es wurde vorne in der 7:36 gewonnen, Mo ist 7:37 gelaufen. Sobald das so langsam ist, und es klingt jetzt doof, aber das ist für die Jungs langsam, dieses Rennen. Also Almgren ist 1,5 Wochen vorher in Schweden eigentlich im Alleingang eine 7:31 gelaufen.
Ja, also George alles Mills über. Ist damit in dem Rennen, das ist für den ja auch stehen. Also.
So, ja. Genau. Dann ist es einfach auch ein bisschen Tagesform und dann kann viel passieren in dem Rennen. Ich meine, es sind jetzt 300, die Jimmy vor Grant war und der war nochmal 100 vor Almgren. So, also basically gleich. Sind die gleichzeitig da ins Ziel gelaufen und hätte ich jetzt gedacht, dass Jimmy das gewinnt? Nein, aber da kannst du nicht sagen, wer dann der Schnellste ist, wenn das so langsam und taktisch wird, auch bei einer 3000. Für Grant jetzt sicherlich nicht ideal, da zweimal hintereinander Lausanne-Zürich Zweiter zu werden und so einen Endspurt zu verlieren. Aber das ist schon nochmal was anderes, als wenn du dann eine 5000 bei der Weltmeisterschaft siehst. Und ich glaube, die große Überraschung jetzt vielleicht auf dem Papier ist George Mills. Da würdest du eigentlich sagen, von dem, was er über 1500 dieses Jahr mit seiner 3,29 schon abgerissen hat, muss der so ein Rennen eigentlich gewinnen, auch mit den Zeiten aus der Halle. Das ist aber auch nicht vergessen, dass Grant ja auch eine sensationelle 3 in der Halle gelaufen ist. Mit Weltrekord. So, by the way.
Das war die 7:22, ne?
Ich glaube, ja. Ungefähr. Ja, in die Richtung. Also Hallenweltrekord ist Grant ja gelaufen. Aber von so 1500 Outdoor-Saison an sich würdest du jetzt eigentlich sagen, muss es ein George gewinnen. Der hatte aber halt, sah seinen Handgelenksbruch. Und ich glaube schon, dass ihn das ein bisschen was gekostet hat im Training. Der hat natürlich weitergemacht. Und deswegen hat er das jetzt, glaube ich, auch eher mitgenommen, weil er weiß, er muss jeden Trainingstag da nutzen, um Richtung Tokio fit zu sein. Mhm. Es wird schon interessant zu beobachten sein, wie das OEC dieses Jahr performt, dann in Tokio bei der Weltmeisterschaft. Das ist ja manchmal so dieser kleine Kritikpunkt am OEC, die ja so gute Arbeit machen, dass die manchmal ein bisschen strugglen noch bei den Meisterschaften. Das werden wir dann beobachten, wie es in Tokio sein wird. Aber ich glaube ansonsten, ja, ist es halt einfach dann auch ein Toss-up, so ein bisschen, wer das Ding dann macht. Deswegen für mich jetzt nicht zu überraschend, aber ja, wie gesagt, Mo, dass er da mitsporten konnte, kam auch von relativ weit hinten, hat es auch selber gesagt, hätte er sich vielleicht ein bisschen weiter vorne positionieren müssen, dann wäre vielleicht sogar noch ein Tick mehr gegangen, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen für ihn Richtung Tokio und dass er sich da auch in den Vorläufen auf jeden Fall durchsetzen kann und da mitlaufen kann, und ich sehe Mo da auf jeden Fall im Finale über 5000 Meter, muss ich ehrlich zugeben. Was mich natürlich, für alle, die es hören wollen, ich bin jetzt ja schon so ein bisschen drüber hinweg, aber es ist natürlich genauso gekommen, wie wir es gesagt hatten oder ich es gesagt habe, ich werde noch rausrotiert als Pacer und dann läuft halt eigentlich alles schief, was aus meiner Perspektive da schief laufen kann. Ich sehe die Einblendung von den Wavelights auf 7,22 eingestellt, nicht auf 7,16, das heißt 3,41er Durchgang, das, was ich von Anfang an gesagt habe, was ich laufen kann, sprich dieses ganze Drama um wir wollen Even-Split-Weltrekord laufen, war schon vor Startschuss quasi abgehakt. Also schon da war klar, okay, hätte ich auch pacen können.
Weißt du mittlerweile, von wem das so ausging? Also du musst nicht sagen, wer, aber weißt du es mittlerweile?
Ja, Benjamin Mehari ist der Athlet, aber das kommt von seinem Manager Pineda. Von allem, was ich gehört habe. Also ich habe es jetzt nicht schwarz auf weiß.
Da muss ich jetzt mal ganz kurz scrollen, bis ich den finde in der Ergebnis.
Pineda ist auch ein bisschen Kategorie Fass, würde ich sagen, von den Managern her. Dann wurde das Tempo natürlich nicht also selbst diese 3,41, die ja schon 3 Sekunden langsamer war als ursprünglich mal irgendwie verlangt, ist auch nicht angenommen worden, sondern die sind dann eben 3,48 bei 1500 durchgelaufen. Und das Geilste ist ja auch noch, der zweite Pacer, der dann mit reingenommen worden ist, Adiso Wegene, der ist erst, also der war dann halt irgendwie, keine Ahnung, 8 Meter oder 15 Meter vom Feld oder so. Als das Feld dann kam, ist er nicht rausgegangen, sondern ist einfach schön auf der Innenbahn geblieben, sodass das Feld einmal um ihn rum musste. Und was bei einem Diamond League-Finale auch absolut wild ist, weil da musst du eigentlich wirklich aussteigen, weil du da eigentlich ja nichts zu suchen hast, wenn du dich nicht qualifiziert hast. Der ist durchgelaufen, das Ganze. Also der ist nicht ausgestiegen, der ist einfach letzter geworden an dem Feld und durchgelaufen. Also das ist schon absolut verrückt, was da pace-mäßig passiert ist. Ich werde die Tage nochmal, fand ich auch sehr nett, mit dem Athletenmanager da aus Zürich telefonieren. Der hatte gesagt, komm, lass uns mal telefonieren.
Aber das ist okay, also Adiso Wegene war der Pacemaker, hattest du gesagt. Ja. Ne? Der ist der einzige neben Mo, der PB gelaufen ist in dem Rennen. Also
aber du kannst da nicht als Pacemaker drinbleiben. Also das geht einfach... Das geht einfach nicht, und es ist so, das ist die Kritik, das ist der Wunsch, und das habe ich auch Richtung Zürich verdeutlicht. Mich nervt es generell, jetzt nicht nur für mich, dass die Meeting-Veranstalter aus meiner Perspektive, so wie ich das wahrnehme, und darüber werde ich, wie gesagt, auch mit denen nochmal telefonieren, dass die keine Eier haben oder kein Standing, um das zu machen, was für ihr Rennen am besten ist, sondern irgendein Manager kann irgendwas Verrücktes sagen und dann wird die Welt in Bewegung gesetzt, um das irgendwie zu organisieren, auch wenn allen Beteiligten, und ich habe ja auch mit ein paar anderen Managern und ein paar anderen Athleten geredet, es war allen klar, dass das nicht funktionieren wird. So. Und dass es das Rennen quasi kaputt macht. Das war reine Taktik, das so zu machen. Und auch Grant Fisher hat es in seinem Interview nachher gesagt, so ja, er war ein bisschen irritiert, warum da 3,38 verlangt wird. Also es war allen klar. Und warum wir dann aber immer noch irgend so einen Manager versuchen, es recht zu machen, statt dann einfach mal zu sagen, hey, für unser Rennen ist doch viel geiler, lass uns 3,41 bis 3,43 anlaufen, dann haben wir hier Zeiten unter 7,30, wir können vielleicht Richtung World Lead oder so laufen, da hat ja dann auch der Veranstalter was von. Warum die es nicht schaffen, da eine eigene Meinung zu haben und auch zu der dann mal irgendwann zu stehen und irgendwann mal einem Manager zu sagen, so, hey, das ist jetzt wirklich Quatsch, also bei aller Liebe. Das verstehe ich nicht so ganz, und das würde ich mir hoffen, dass wir das besser machen könnten für den gesamten Sport, weil wir hatten einige Rennen drin, wo der Pacemaker einfach alleine vorne weggelaufen ist. Gerade bei den Frauen gab es da auch noch ein, zwei Beispiele jetzt beim Diamond League Finale. Und das ist halt dann auch, wenn wir ganz zurück zum Anfang kommen, vom Entertainment-Standpunkt her einfach kacke. Kannst jetzt eh drüber diskutieren, braucht man beim Diamond League Finale überhaupt Pacer oder lässt man die Leute einfach gegen sich rennen? Ja. Kommt ja, ein bisschen drauf an. Kommt ein bisschen drauf an. Ich finde es schon, so ein Pacer, der es anläuft, finde ich persönlich gar nicht schlecht. Ich finde es okay, ich will die schon auf einem hohen Niveau gegeneinander laufen sehen und dafür hilft halt manchmal ein Pacer. Aber ja, kann man ja auch unterschiedlicher Meinung zu sein. Aber ja, also wie gesagt, so war es auf jeden Fall Quatsch. Aber mal gucken, was da noch rauskommt. Bei den Frauen hatten wir Lea Meyer mit dabei. Und da, Felix, ich habe dich ja gerade nach der Alarmglocke bei Robert Farkin gefragt.
Ja.
Da meine Hand wandert langsam zum Seil von dieser Alarmglocke. Ich läute sie noch nicht, aber ich beschäftige mich mit der Alarmglocke, weil, also Lea wird Achte, 9:26, nachdem sie in Lausanne ausgestiegen ist. Und der Grund, warum ich wirklich zur Alarmglocke wandere, ist, weil sie auch danach im ZDF-Interview so ein bisschen ratlos wirkte und meinte, sie hat so seit 2 Wochen das Gefühl, ihr Körper arbeitet so ein bisschen gegen sie und hat da anscheinend, so wie sie es selber im Interview gesagt hat, so ein bisschen den Flow einfach verloren. Und das kann klappen, Richtung Tokio da wieder rauszukommen, aber es ist ganz, ganz schwierig, weil du nicht genau weißt, wie und mit welchem Weg. Ist es jetzt so, dass man einfach mal eine Woche komplett Luft dran lassen muss? Muss man einfach weiter trainieren und es geht dann wieder? Also da sind dann viele Fragezeichen, sicherlich auch bei Lea selber und ihrem Coach. Der wird natürlich eine Taktik haben, um das anzugehen Richtung Tokio. Und Lea hat so eine gute Saison gemacht. Also ich würde ihr auf jeden Fall wünschen, dass es klappt so und dass sie in Tokio wieder voll leistungsfähig ist. Es klang im Interview nicht so super von dem, was ich gehört habe. Und das macht mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen. Weil
wie viel Prozent muss Lea denn sein, um ins Finale zu kommen? Was würdest du sagen? Braucht die 100% oder reicht bei ihr vielleicht auch 95%? Um sozusagen so vielleicht da ein positives Momentum im Vorlauf einfach aufbauen zu können und zu sagen, okay,
ja,
Gefühl also war immer noch nicht gut, aber ich stehe im Finale und es ist besser gewesen als jetzt in Zürich oder Lausanne.
90-95% reichen schon, aber das in Zürich war weitaus weniger als 90-95%, also mit einer 9:26 und da gegen die zu verlieren, gegen die sie verloren hat, das wird dann nicht reichen, um ins Finale zu kommen. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Es sind 3 Wochen Zeit noch bis dahin, oder seit Zürich waren 3 Wochen Zeit bis dahin. Also wie gesagt, vielleicht alles noch machbar.
Ein kleiner Infekt oder so. Vielleicht erkältet in Lausanne oder so, man weiß es ja.
Ja, vielleicht da doch ein Infekt, vielleicht auch mit der Höhe irgendwie aus St. Moritz. Kann vieles sein, aber es war jetzt definitiv von dem, was sie im Interview gesagt hat und vom Rennergebnis her nicht unbedingt das, was du hören möchtest im letzten Rennen von der Weltmeisterschaft. Also das kann man, glaube ich, schon ganz ehrlich so sagen. Gesa hat Tempo gemacht, auch nicht rechtzeitig ausgestiegen, aber immerhin dann noch ausgestiegen, alles gut.
Genau, aber vorne gewinnt dann Faith Cherodic, die auch halt nach 8:57 läuft, also auch weit von dem entfernt, was ja
das aber Ziel wäre. Aber ne? Ja, das war das nächste Beispiel. Warum machst du Pace auf 8:45, wo eh nur Cherodic und so ein bisschen Neruto mitgehen kann? Und dann funktioniert auch das halt hochkant nicht. Ja. So. Ich fand es ein bisschen, ich musste, also auch weil wir vorhin jetzt das Thema hatten mit so nahbar sein an den Leuten, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil Gesa halt, ich finde, die hat ihren Pacemaker-Job, die hat das so ausführlich irgendwie erklärt, dass sie jetzt nur Pacemakerin ist und warum sie ausgestiegen ist und dass es ja nichts Schlimmes ist und irgendwie so 3-4 Mal so in Stories und in Interview betont, dass ich ja schon dachte so, Gesa, ja,
muss ich alles selber betonen, meinst du?
Gesa, es ist alles okay, es ist nicht schlimm. Du bist Pacemakerin, es ist nicht schlimm, mal Pacemaker zu sein. Dass ich da so aus Leistungssportlerbrille so ein bisschen drüber schmunzeln musste, weil ich mir dachte so, boah, die schämt sich fast dafür, dass sie jetzt hier irgendwie Pacemakerin ist. Aber wenn wir es dann wieder aus dieser Contentbrille betrachten, ist es vielleicht auch einfach richtig, weil du die Leute dann so mit abholst, die überhaupt nicht wissen, was es damit auf sich hat und die es überhaupt nicht verstehen. Also dafür ist es vielleicht sogar ganz gut und dann hat sie alles richtig gemacht, was es angeht. Ich fand es nur so ein bisschen für mich innerlich amüsant, aber ist ja auch 4 Runden in dem hohen Tempo gekommen. Also ja, nachdem es ja alles so ein bisschen holprig lief mit dem Rippenbruch da für sie, denke ich schon auch eher ein positives Zeichen Richtung Tokio.
Dass der Trend,
für was es dann reichen wird, werden wir sehen. Aber ich glaube, da kann sie schon was Positives auf jeden Fall mitnehmen. Genau.
Die 3000 flach der Frauen waren auch eher taktisch.
komplett taktisch. Ja. Da war das Witzigste, dass die Siegerin die falsche Startnummer anhatte, nämlich von ihrer Landsfrau Ame Barth. Die hatten die Startnummern vertauscht, das heißt, keiner wusste, also auch ein bisschen scheiße eigentlich, aber ist dann halt das Problem, dass auch keiner im Stadion erstmal wusste,
wer ist,
ist, also außer du beschäftigst dich halt wirklich sehr intensiv mit, kannst du das dann halt auch verwechseln so ein bisschen. Sollte natürlich nicht passieren, aber das war so ein bisschen eine kleine Side-Anekdote davon. 1500 Meter der Frauen gewinnt Nelly Chepchichir, 3:56.99. Da die große Storyline, dass Jessica Hall, die mutig vorne mit dem Tempo mitgegangen ist, die eigentlich ja bis 200 vor Schluss als die sichere Siegerin aussah, die da auch gut Vorsprung hatte, die stand mal richtig. Also wenn ihr Definition Laktat mal googeln wollt, dann guckt euch die 1500 Meter der Frauen aus Zürich an. Also das sollte eigentlich hinter Definition Laktat stehen, dieses Video.
Ein bisschen dicht.
Komplett zugegangen auf jeden Fall. Und dann 800 der Frauen, auch wirklich verrückt, was die gerade für eine Saison läuft. Audrey Vero aus der Schweiz gewinnt vor Georgia Hunter-Bell, die sich jetzt entschieden hat, bei der WM eben nur die 800 zu laufen, in 1:55.91. Also, ja, ganz, ganz krass.
Hunter-Bell ja auch noch unter 1:56, also.
Ja, also da waren schnelle Zeiten dann schon dabei. Und ja, also aus Schweizer Sicht an unsere Freunde. Also habt ihr wirklich einen absoluten Topstar da mit Audrey Vero. Also das ist schon crazy, wie gut die da vorne mitläuft mittlerweile.
Da kann man auch von der Medaille träumen. Spannend.
Das
müssen wir dann die ersten Schweizer Interviews mal fühlen in Zukunft.
Das war Zürich, ja. Also die würde ich gerne mal im Podcast haben. Das würde mich stark interessieren. Müssen wir mal gucken. Wir hatten ja schon eine Schweizerin bei uns zu Gast mit Fabienne Schlumpf. Ja. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir Audrey auch mal reinkriegen. Übrigens, das vielleicht kurz als Sidefact, wir werden auch wieder mehr O-Töne und Interviews hier mit reinbringen in den Podcast. Ich bin einfach nur gerade absolut Max mit New Balance Kümmerle und allem anderen drumherum, dass wir das einfach gerade zeitlich nicht so hinbekommen haben.
Dann lass uns das doch, ich hätte es jetzt vorgeschlagen, dann lass uns doch das als Übergang in die Preview-Section nehmen und wir kommen am Ende dann nochmal auf die Straßenergebnisse.
Okay. Ich wollte schon sagen, weil wir können nicht, wir haben die Community enttäuscht, wir haben die Anschriften von euch natürlich bekommen. Grober Schnitzer. Können wir gleich drüber diskutieren, ob es ein grober Schnitzer war oder ob es eigentlich scheißegal war, dass wir den Sydney-Marathon letzte Woche ausgelassen haben. Aber ja, lass uns dann kurz erstmal noch in die Preview kommen. Wir nehmen heute am Dienstagmorgen auf. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig für Trier, weil heute Abend ist Flutlicht-Meeting in Trier. Und die haben echt nochmal gute Felder. So als letzten Auftakt vor der Weltmeisterschaft. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal angedeutet. Letztes Jahr, wenn ich mir bei den Männern mal angucke, 800 Meter A-Lauf ist Malik Skupin Alpha nochmal drin. Ich glaube, Marvin Heinrich macht da Tempo, soweit ich weiß. 1500 Meter der Männer, da laufen auch gerade international viele Topstars nochmal mit. Und Karl Behmendorf aus deutscher Sicht, also bin ich auch nochmal gespannt, ob er nochmal seinen 3:35 verbessern kann und wie es da für ihn in Trier läuft. International wieder Vincent Ciate dabei, der in Funkstadt 3:31 gelaufen ist und zahlreiche andere. Über 3000 Meter der Männer, die sind nicht ganz so krass besetzt, ist aus deutscher Sicht auch eher nur die Nachwuchsläufer mit dabei. Aber bei den Frauen schallert es dann nochmal. 1500 Meter der Frauen mit Gesa Felicitas Krause, Verena Meisel, Elena Burkhardt. Also Verena Meisel als Bronzemedaillengewinnerin der DM wird sicherlich nochmal ihre PB von 4:09 versuchen anzugreifen und Gesa und Elena mit einem Unterdistanztest vor Tokio. Eben, das wird Spaß machen und über 800 Meter haben wir im A-Lauf Maite mit dabei, Yolanda und Nele Wessel. Also auch da wirklich sehr, sehr spannend. Gerade was Maite da abliefert. Also ich würde mir wünschen, dass sie es entweder gewinnt oder Zweite wird oder halt unter zwei läuft. Also das wäre so, glaube ich, fürs Momentum so, so wichtig, dass da jetzt ein gutes Resultat nochmal in Trier bei rauskommt. Gerade für den Kopf.
Ja, aber das wär ganz egal, was dabei rumkommt. Man kann jedes Ergebnis, können wir nächste Woche auf jeden Fall schön reden. Das ist gar kein Problem.
Machen wir, Maike, ist gar kein Problem. Natürlich. Nee, aber ich glaube schon, also wenn du da jetzt irgendwie nochmal mit so einem schlechten Ergebnis rausgeht, boah, dann könnte das auch schon echt eine mentale Aufgabe werden. Aber
ist
wir sind da
schon,
guter
ich,
Dinge.
Ganz ehrlich, also glaube ich, diese Saison ist für Maite schon richtig hart mental.
Könnte ich mir vorstellen, aber deswegen wäre es halt umso wichtiger, da jetzt vielleicht so einen Befreiungsschlag nochmal zu kriegen. Ja, B-Lauf, auch Tanja Spill, Lucia Sturm, Jenny Hauke, Sophia Volkmann noch mit drin. Also spannende Rennen. Mal gucken, ob wir dazukommen. Also wenn irgendwas Krasses passiert, werden wir die natürlich nochmal recappen. Ich versuche auch gleich noch schnell euch eine Story hochzuladen, dass ihr das auf Instagram schon gesehen haben werdet, wenn ihr das hier hört. Aber ja, mit Kölmeile ist natürlich gerade für mich auch sehr, sehr stressig. Deswegen habe ich auch die MVR-Wahl verpasst. Tut mir leid, wollte ich eigentlich noch dran denken. Ist eh Freddy geworden. Herzlichen Glückwunsch, Freddy, MVR der Woche.
Drogen ohne Ende.
aber ist er ja schon mal geworden nach Rabat. Also sein zweiter MVR-Titel des Jahres. Und dann gehen wir zur Straße rüber, oder?
Ja. Naja, jetzt hast du die ganze Zeit gesagt, was passiert jetzt bei der Kölmeile? Gibt es einen neuen Meilenweltrekord? Wer probiert das? Oder bei den
Kölmeile ist natürlich absolute Highlight des Wochenendes. Es ist halt für die Elitefelder wirklich die denkbar schwierigste Situation. Also eine WM, die eine Woche später anfängt, ja, wo viele schon nach Tokio reisen. Halt auch noch eine WM in Tokio, wo du halt auch eine lange Anreise hast und Pre-Camp machst. Dann hast du gleichzeitig die deutschen 10 Kilometer Straßenlaufmeisterschaften. Gehen wir gleich noch drauf ein. Auch bei uns im Nordrhein, also in Siegburg, also jetzt auch nicht irgendwie in Baden-Württemberg, wo du sagst, okay, sondern...
Doppelstart möglich?
Ja, schwierig. Ah, okay. Für die Frauen vielleicht, aber ansonsten eher nicht.
Okay.
Und
freie Straßen bringst du dann.
Ja, genau. Und du hast auch noch am gleichen Tag die Fifth Avenue Mile in New York, wo natürlich die Amerikaner, die jetzt nicht Tokio laufen, alle noch heiß drauf sind, kann ich auch natürlich irgendwo verstehen. Aber wir haben bei den Frauen Katie Snowden, Achte der WM 2023, die wird auf jeden Fall den Europarekord angreifen, der letztes Jahr bei uns von Marissa Daming aufgestellt worden ist. Das ist so ein bisschen die Storyline im Frauenrennen. Verena kommt auch nochmal bei uns vorbei, aus deutscher Sicht läuft die Meile. Genau. Mhm. Und bei den Männern haben wir eben Vincent Ciate, Jack Anstey, Vincent Keta. Das sind so drei, wo wir schon die Pace mal Richtung Weltrekord setzen werden. Wenn du mich jetzt ganz ehrlich fragst, wird der Weltrekord fallen? Würde ich die Wahrscheinlichkeit schon kleiner 50% auf jeden Fall einordnen.
Ganz kurz, also ihr habt auch Pacemaker?
Ja, wir haben Pacemaker.
Ah, okay.
Genau, hatten wir letztes Jahr dann schon auch für ihr mit reingenommen und ja, auch dieses Jahr dann schon wieder, um es auf jeden Fall anzukurbeln und dass es da eine Chance gibt. Wie gesagt, Vincent ist der 3:31 gelaufen, der ist der US Road Mile Champ, wenn der einen guten Tag hat und alles passt und du vielleicht auch irgendwo noch Rückenwind mit reinbekommst, der sich dreht oder so, würde ich es nicht ausschließen wollen, dass es auch in die Richtung gehen kann. Jack Anstey, der wird auf jeden Fall ein heißer Kandidat sein für den Ozeanien-Rekord. Also glaube ich recht sicher, dass der fallen wird. Mhm. Und haben auch noch ein paar echt ganz coole Nachwuchstalente mit am Start. Also ich bin sehr zufrieden mit den Feldern für ja einfach das Datum, was wir haben und freue mich natürlich über alle, die vorbeikommen. Nachmeldungen sind noch offen, wenn ihr mitlaufen wollt. Sonntag auf der Königsallee in Düsseldorf. Auch an der Stelle kurz nochmal ein Shoutout an mein ganzes Team, was da ehrenamtlich die ganze Zeit dran arbeitet. Wir haben einen deutlichen Teilnehmerrekord, über 3.500 Anmeldungen. Was für eine Laufveranstaltung, die keinen Halbmarathon und Marathon mit drin hat und keine 10, sich, glaube ich, echt sehen lassen kann.
Ja, auf jeden Fall stark. Respekt. Kudos. Das heißt an alle Anrainer dort, ihr müsst den Porsche wegfahren, weil ich glaube, dann kommen die da auch gar nicht raus, ne, an dem Tag.
Die werden abgeschleppt im Zweifel. Also okay, wenn du auf der Königsallee ist, ab Samstag irgendwann abends Parkverbot.
Okay, also hier nochmal Public Service Announcement.
An unsere ganzen Porsche-Hörer.
Genau, Porsche
Alisa, spring dein Porsche weg. ja, nee, also das ist schon hilfreich, wenn ihr den wegfahrt. Aber die zwei sportlichen oder das sportliche Highlight am Wochenende.
Ja, eine deutsche Meisterschaft haben wir.
Ich habe es jetzt komplett, also Kölmeile ist natürlich das sportliche Highlight, aber worauf ihr und worauf unsere Zuhörer wahrscheinlich natürlich auch achten werden, ist die deutsche 10-Kilometer-Meisterschaft in Siegburg. Es gab, glaube ich, Probleme mit einem Ausrichter, deswegen ist sie jetzt, wo sie ist. Ist es geil.
Und vor allen Dingen, wann sie ist.
Und wann sie ist. So, ja, ich meine, man muss sagen, wenn du jetzt Berlin-Marathon sagst, so aus deutscher Sicht, 3 Wochen vor Berlin, 2 Wochen vor Berlin-Marathon, yeah, 2 Wochen, noch mal eine 10 zu laufen, ist schon okay. So.
Ja, stimmt.
Finde ich, könnte schlechter sein. Also so diese ganzen Läufer, die ich auf Berlin vorbereiten, da so als letzten Test, da eine 10, 2 Wochen. Dran, ja. Das passt gut. Ist es geil, eine deutsche Meisterschaft eine Woche vor einer WM zu haben? So,
fühlt
nein.
Fühlt sich irgendwie komisch an halt, ne?
Fühlt sich irgendwie komisch an. Aber ja, das ist das Problem, was du immer haben würdest. Ich finde weiterhin, dass sie ins Frühjahr besser reinpasst, aber wird auch nächstes Jahr wieder im Frühjahr sein. Kann man jetzt drüber diskutieren. Ist, muss man schon auch sagen, nie einfach da den perfekten Termin zu finden, wenn du irgendwie die Bahnleute haben willst. Im Frühjahr hast du dann natürlich auch die ganzen Ostertrainingslager und alles. Also es ist schon nicht so einfach, da einen guten Termin zu finden. Wir haben aber trotzdem eigentlich recht gute Starterfelder, muss man sagen. Und deswegen will ich da gar nicht zu sehr meckern. Bei den Frauen finde ich nämlich sogar das noch krassere Rennen. Deswegen würde ich damit anfangen wollen.
Ja, schieß los.
Haben wir eine Constanze Klosterhalfen, die aus meiner Sicht fit ist.
Wenn sie
also
startet.
Ich habe es die startet.
Okay.
Also ja. Das war zumindest vor anderthalb Wochen, als ich in St. Moritz war, auf jeden Fall der
gut,
Plan.
Also vor eineinhalb Wochen, da kann sich schon viel ändern. Schauen wir mal.
Nein, also ich gehe stark davon aus, dass Coco am Start stehen wird. Okay. Gerade in Siegburg ist ja auch nah an ihrer Heimat. Also ja. Da spricht schon vieles dafür. Und sie ist dieses Jahr deutschen 10-Kilometer-Rekord gelaufen. Und sie hat auf jeden Fall in St. Moritz auch gut trainiert. Sie ist tatsächlich auch ein paar Dauerläufe langsam mit uns gelaufen. Also für mich ist Coco die Top-Favoritin in dem Rennen. Und ich glaube, dass sie da richtig einen abfackeln wird. Ist mein Hot-Take. Also ich glaube, alle Pessimismus oder alle Sorge, die wir jetzt irgendwie hatten durch die Deutschen und durch die Bahnsaison, ich glaube, dass sie da wieder genau in die andere Richtung was zeigen wird in Siegburg. Mhm. Das ist mein Take. Hoffentlich liege ich richtig, werden wir sehen. Dann haben wir aber auch noch dabei Esther Pfeiffer, die auch gut in Form zu sein scheint, die auch gesagt hat,
die ist richtig angepasst auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, sie will auch wirklich jetzt das zeigen, dass sie das Ding gewinnen kann. Da mit ihrer ganzen DLV-Kritik-Sache und wollte sich darauf ja schon nochmal konzentrieren. Also ich gehe davon aus, dass die da auch in guter Form ist. Domenica Meyer steht auf der Startliste, was ich spannend finde, weil von der hat man lange nichts mehr gesehen. Also das ist für mich jetzt so ein bisschen eine Wildcard, wie die da performen wird. Wir haben Fabian Königstein, Melina Wolf. Melina Wolf, glaube ich, zum Beispiel auch Vorbereitung auf Berlin-Marathon, wenn ich es richtig im Kopf habe. Katja Bäuerle ist auch ein spannender Name, wenn die wirklich startet und nicht zurück in den USA ist, weil die ja über 5000 echt gut performt hat dieses Jahr. Interessiert mich schon, was sie über 10 auf der Straße hinkriegt. Dann diese U23-Riege, Mia Jurenka, Chiara Nahen mit dabei, Nina Völkel ist auch wieder mit dabei, Debbie Rabea Schöneborn sind mit am Start. Also es ist schon ein sehr, sehr cooles Frauenfeld. Ist schon ein sehr, sehr cooles Frauenfeld. Hanna Klein steht auf der Startliste.
Aha, die kenne ich.
Den Namen können wir auch mal mit reinwerfen, auch wenn ich jetzt... Ich meine, sie ist eine gute Berliner City Night gelaufen. Also es war ja nicht verkehrt. Klar, hinter Esther. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass Hanna das Ding gewinnen wird. Aber um Platz 3 da, Top 5 rum, glaube ich schon, dass Hanna da eine Rolle spielen kann. Mhm. Wer nicht dabei ist, und vielleicht können wir das nutzen, um da mal kurz drüber zu reden, um eigentlich die crazy News, die uns vor 2 Tagen erreicht hat. Eva Dieterich steht auf der Startliste.
Ach so, okay, ja.
Wird aber nicht starten, weil Eva über 10.000 Meter für die Weltmeisterschaft nachgerückt ist. Und bei Eva sage ich halt noch, okay, so, die war 4 Plätze raus, das hätte man noch irgendwie mit rechnen können, so, dass das passiert. Es ist noch jemand nachgerückt, Felix. Das Aaron Bienenfeld, der war 46. von 27 und darf jetzt bei der WM in Tokio starten. Und
weil niemand Bock auf 10.000 Meter hat, scheinbar.
Es ist wirklich verrückt, weil eigentlich 10.000 Meter ist eigentlich so die schwierigste Disziplin, dich zu qualifizieren, weil es gibt nur 27 Plätze, die Konkurrenz ist hoch, die Norm ist brutal hoch, also es ist wirklich nicht einfach. Ich glaube, was jetzt passiert ist, ist, dass halt 2, 3 Leute abgesagt haben aus diesen 27 und alle, die dahinter waren, sind entweder auch für die 5 qualifiziert und haben halt gesagt, okay, ich habe jetzt die 5 vorbereitet, ich mache irgendwie keinen Doppelstart. Oder die Nationen haben halt ihre Regelungen. Wir nehmen niemanden mit, der nicht bei der finalen Liste qualifiziert ist. Also bei den Belgiern musst du zum Beispiel unter den Top 36 der Weltrangliste sein, um mitgenommen zu werden. Sonst nehmen die dich nicht mit, egal ob du qualifiziert bist oder sonst was.
Ah, okay.
Oder Nationen haben ihre Bestätigungsnorm, Frankreich zum Beispiel.
Das heißt, von also so 10 Belgier zwischen 36 und 46, dann ist Aaron drin zum Beispiel. Okay.
Das so wäre, quasi ja.
Wobei oder die Franzosen, ist ja auch, sind ja auch nur 3 Belgier.
Genau, es wären nur 3 Belgier, also, ja genau. Ja. Und bei den Franzosen ist es dann auch so, dass die ihre Bestätigungsnorm ja auch haben, die sehr, sehr hart sind, härter als die Deutschen, dass die dann jemanden nicht mitnehmen. Bei den Briten auch.
etc. Steht man da jetzt an der Startlinie überhaupt? So.
Aber das werden wir dann sehen, wenn die Start. Es werden 27 anscheinend mit Aaron. Und das ist natürlich wirklich wild. Also der war jetzt gerade in der Vorbereitung für seinen ersten Marathon in Berlin, obwohl er eher schon mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Und ich freue mich riesig für Eva und für Aaron. Das muss man vorab auf jeden Fall sagen. Ich würde die Chance aus Athletensicht an ihrer Stelle auch absolut nutzen. Du weißt nicht, wann du die Chance mal bekommst, eine Weltmeisterschaft zu laufen. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass beide unfit sind. Also wenn du in zwei Wochen später oder jetzt in zweieinhalb Wochen einen Marathon laufen willst, Aaron, wirst du ja schon irgendeine Grundfitness da haben.
Und Eva?
Eva weiß ich tatsächlich selber gar nicht, habe ich es gar nicht so viel mitbekommen in letzter Zeit. Man muss schon, die beiden sind nicht hundertprozentig auf eine 10 vorbereitet, wie auch wenn du zweieinhalb Wochen vorher erfährst, dass du dich für irgendwas qualifiziert hast, wo keiner mit gerechnet hat, so ein bisschen. Mhm. Also klar, bei Eva hat man schon ein bisschen mit spekuliert, aber
ja schon noch.
Bei Aaron hätte ich mich auch nicht auf eine 10.000 vorbereitet, so wie.
Also ja, das ist planen,
komplett
Stelle,
utopisch. Deswegen, es ist schon so ein bisschen ein Glitch im System, muss man ehrlicherweise sagen. Ein Mark ist zum Beispiel ganz knapp nicht nachgerückt. Mm. Es müssen ein oder zwei Plätze jetzt gewesen sein am Ende, die ihm gefehlt haben. Der hätte es natürlich vom Saisonverlauf und von dem, was er gezeigt hat und wie konkurrenzfähig er auch ist, mehr verdient. Oder es würde sportlich mehr Sinn machen, dass ein Mark noch über 1500 uns vertritt. Aber ja, so ist es und das System geht auch oft genug gegen Athleten. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht schlimm persönlich, wenn man mal Glück hat. Und ich bin sehr gespannt, was Eva und Aaron dann da abrufen werden können. Jana Becker ist auch nicht nachgerutscht, um das Thema nochmal abzurunden. Genau, das waren ja, glaube ich, die da noch so ein bisschen auf der Kippe waren, sozusagen. Also zwei sehr, sehr unerwartete Nachrutscher. Die anderen beiden, über die wir uns nicht mehr gefreut, aber wo man es fast schon so ein bisschen mehr mitgefiebert hat, leider nicht geschafft. Aber so ist das. So ist das Game nun mal. Und damit bei den Frauen übrigens auch noch vergessen. U23 auch nicht schlecht besetzt mit Kira Weiß, Pia Schlattmann, Nele Heymann, also unsere ganzen internationalen U23-Starter auch mit dabei. Adia ist auch gemeldet, ich glaube aber nur für die Mannschaft. Ich weiß nicht, ob die laufen wird, wenn Eva nicht läuft. Mhm. Das wird man mal gucken. Julia Erle auch wieder mit dabei. Die läuft ja eh alles, was es gibt.
Also auch bei den Frauen auf jeden Fall gut.
Also schon, muss man schon ehrlich so sagen, ich meine, ich bin da eh komplett so gedanklich ein bisschen raus, weil ich habe meinen anderen Fokus halt dieses Wochenende logischerweise. Aber wenn man das jetzt auch nochmal so durchgeht, das ist schon ein sehr, sehr cooles Frauenfeld. Ich glaube, soweit ich es gehört habe, gibt es keinen Stream. Muss ich aber nochmal nachgucken. Also kriegt ihr nochmal eine Info am Freitag auf Instagram. Aber ja, also lohnt sich auf jeden Fall, das zu verfolgen, vorbeizukommen, mitzulaufen, gerade bei den Frauen. Also es wird, glaube ich, cool.
Hast bei du ein Wort zu den Männern noch?
Ja, Männer ist auch nicht schlecht. Also was ich vor allem spannend finde, ist eben Nils reist aus St. Moritz dahin. Und Hendrik ist auch am Start, nachdem der ja jetzt echt sehr, sehr gut gelaufen ist, letzten Rennen. Es ist zumindest laut Startliste Comeback von Simon Boch, der verletzt war, sich jetzt in Kenia vorbereitet hat. Ist auch eine spannende Storyline. Und dann hast du so Leute noch gemeldet wie Markus Görger, Tom Förster, Jan-Lukas Becker.
Die Klassiker, die man halt erwartet.
Jona Budierski, Jonathan Dahlke, die jetzt auch in St. Moritz waren. Konsti Wedel aus der U23, Robin Müller, Jakob Dieterich, Kurt Lauer. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schwächer als das Frauenfeld, wenn man sich die Namen auch so anguckt von denen, die da sind. Aber trotzdem ein paar Geschichten, die das Rennen auf jeden Fall mit sich bringen. Ich meine, was wär das, ne, wenn Hendrik und Esther da den Doppelsieg holen? Das wäre für die natürlich, glaube ich, eine ganz, ganz große Genugtuung. Ich hoffe natürlich, dass Nils sich das Ding holt. Ist ja ganz klar. Aber würde mich auch sehr freuen, wenn Simon Boch zum Beispiel wieder ein starkes Comeback hat, nachdem der da, glaube ich, schon eine Leidenszeit so ein bisschen hinter sich hatte. Genau, also kommt nach Siegburg.
Stark besetzt war auch
kommt nicht nach Siegburg, kommt zur Kümmel.
Stark besetzt war auch das Frauenfeld beim Sydney-Marathon. Sifan Hassan gewinnt mit einer 2:18. Kiros Haile Mariam gewinnt eine 2:06:06. Eliud Kipchoge wird 9. Danke, Ende. Ja,
Nein. Also erstmal, Felix, das können wir jetzt nicht so beenden. wie schlecht auf einer Reihe von unseren schlechten Takes. Ich glaube, ich habe es gesagt. Also ich glaube, ich muss sogar auf meine Kappe. Mein Take, ob Sifan Hassan Weltklasse ist
im Marathon. Also darauf willst du nochmal drauf.
Weil da haben wir schon auch ein, zwei Zuschriften bekommen. Und man muss wirklich sagen, also das ist wirklich, glaube ich, der schlechteste Take, den ich hier hatte. Die hat jetzt 3 Major-Marathonsiege, ist Olympiasiegerin im Marathon. Ich würde sagen, die ist in der Weltklasse angekommen über den Marathon. Die wird mal gut, die wird mal gut. Also ja, da habe ich damals wirklich, ja, da war ich ein bisschen lost, weiß ich nicht. Aber ja, schon ein gutes Ding. Ich fand auch Frauenrennen eigentlich geiler als das Männerrennen, auch da wieder, um ehrlich zu sein. Dass Sifan Hassan da ja mit 30 Sekunden siegt vor Bridget Jepchichir Koske. Das Duell der beiden gegeneinander ist sowohl von den Namen her als auch von der Spannung her, als ich mir dann im Real Life noch ein bisschen angeguckt hat, hat schon Spaß gemacht. Männerrennen war natürlich auch eng, 10 Sekunden zwischen dem ersten und dem zweiten. Aber bin jetzt auch ehrlich, ein Kebedev und ein Agar machen jetzt nicht so viel mit mir wie Hassan gegen Koske.
Ja,
so. Ohne denen zu nahe zu treten. Ja, Kipchoge einfach nochmal einen guten Marathon hingestellt. 2:08:31 muss er halt auch erstmal machen. Ich glaube, wir wissen ja alle so, ja,
ist es ist nicht Jahre alt, ne? Also.
Es ist nicht mehr der Elliot so, aber ist ja trotzdem schön zu sehen, dass er da trotzdem nochmal Top 10 finishen kann. Und also ich finde es halt cool, dass er diese Marathons noch machen kann, ohne da halt komplett hergelassen zu werden. So, weißt du, dass er dann aussteigen muss oder dass du dir denkst, so, der geht jetzt am Ende oder das ist eine 2:15.
Ja, aber davon sind wir nicht mehr weit entfernt. Ne?
Ja, ich fände es trotzdem nochmal eine solide Leistung. Aus deutscher Sicht natürlich Samuel Fitwi mit der Spitzengruppe mitgegangen, war lange Zeit, also Halbmarathon auf jeden Fall auch noch mit denen durchgegangen. Hinten raus ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen, 2:10:30, 13. geworden. Hat sich sicherlich finanziell gelohnt für ihn, das zu machen?
Ja, hoffentlich. Und Sydney gesehen, das ist auch schön.
Ja, hoffentlich.
Ja, war ja jetzt kein gutes Rennen, so, Punkt, oder? Also, er war total enttäuscht.
Da kannst du auch Tokio laufen, so, weißt du? Also, wenn du eine 2:10:30 da läufst, dann hättest du auch, also dafür musst du nicht nach Sydney fahren, dann kannst du auch dich auf die WM vorbereiten. Ja. Ich glaube, sein Plan ist zwar auch, im Dezember Valencia zu machen, da hilft natürlich schon, die 3 Wochen noch früher jetzt Sydney gelaufen zu sein als Tokio. Aber ja, sicherlich nicht sein bester Marathon. Und zeigt halt auch einfach mal wieder, dass im Marathon halt alles stimmen muss, um da auch eine gute Zeit zu laufen. Ne?
Ja, und Sydney ist doch jetzt auch ganz neu erst ein Major, oder?
Erster, ja, war der Erste. Zum ersten Mal Major.
Ich habe gelesen, dass die auch so rapide angestiegen sind, was die Starterzahlen waren. Also irgendwie von 5.000 vor ein paar Jahren noch über 15.000, jetzt glaube ich waren es 30.000 Starter. Also vielleicht doch können wir alle noch ein bisschen ausbauen, dass die genügend Leute Platz haben.
Ja, ich glaube, irgendwann müssen wir uns dann ein bisschen anderes Konzept sonst überlegen, aber ja, also der Laufboom ist auch in Australien angekommen. Und die haben den Sydney Marathon halt auch sehr weiterentwickelt. Also eigentlich auch eine Entwicklung, ja, wo du die Starter schon haben musst.
Ja, genau.
Ja gut, Felix, hast du noch was?
Nee, ich hätte jetzt noch einen kleinen Rausschmeißer, nämlich ich musste den noch mal schmunzeln und da können wir die Klammer zumachen zu meinem Rant von heute Morgen sozusagen. Amnal Petros hat geschrieben unter dem Post von Florian Neuschwander zu dem Wattlauf-Ding da, das er gewonnen hat, da müssten irgendwie 24 Kilometer da durchs Wattenmeer laufen. Ist natürlich auch geil, sieht auch geil aus, ne? Also so das erstmal schon, hat Amnal geschrieben, wo treibst du schon wieder rum, Onkel? So, das ist die Frage. Wo treibst du dich schon wieder rum, Onkel?
Als ich das gelesen habe. Überall. Sehr gut. Das ist geil. Das ist auf jeden Fall geil.
Nur Liebe, Leute, alle Läufe, nur Liebe. Ich gucke alle Kim Gottwald-Videos. Macht euer Zeug, bewegt euch, das ist auch gesund. Feiert Ausdauersportler. Wie sie sich auch bewegen, ist auch wirklich total egal.
So. Es ist ja auch geil. Also, das kann man ja wirklich nochmal zusammenfassen.
Liebe andere Leute, die da auf der Bahn schnell rennen, meldet euch mal und dann kriegen wir eine Idee zusammen. Da bin ich mir ganz sicher.
Nur, wenn ihr eine Laufstilanalyse wollt, dann schreibt bitte Felix Henschel Coaching und nicht.
Nein, Max, nein. Das war ja von einem Physio, der Running Influencer analysiert hat.
Ach so, okay.
Ja,
Okay, wenn ihr Physios seid, macht schreibt lieber vorher Felix Henschel Coaching, damit ihr euch
genau, mal erklärt. Lass das mal abnehmen vom TÜV.
So, boah, das wäre geil. Das wär so ein Lauf-TÜV. Wäre spannend.
Ich werde jetzt auch zum Running-Influencer.
Ja, das ist doch richtig. Stimmt. Du gehörst zu denen jetzt.
Ich gehöre dazu.
Achso. Ja, da müssen wir uns mal Gedanken drüber machen. Ich muss auf jeden Fall weiterarbeiten, Leute.
Mach es. Bis nächste Woche.
Wir hören uns.
Da bin ich in Kroatien am Meer.
Ja, geil. Ich bin am Arbeiten. Ciao.
Siehst du, ne? Tschüss.